Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott und einen schönen Nachmittag, liebe Zuhörer von Radio Maria. Nun zur Sendung Lebenshilfe begrüßt aus dem Wiener Sendestudio Gabi Weindelmeier. Sie hören heute den dritten Teil der Sendereihe Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Diese Sendereihe mit Dr. Reinhard Bichler haben wir vor 2 Wochen begonnen. Sie hören diese Sendung jeweils am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr. Ja, und heute befinden wir uns bereits in der dritten Wohnung der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Und dazu begrüße ich sehr herzlich unseren Referenten Dr. Reinhard Bichler. Einen schönen Nachmittag.
Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schönen Nachmittag, liebe Gabi. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen und dass wir schon gemeinsam tiefer hineinschreiten in das Herz Jesu, in die Tiefen seiner abgründigen und auch nie zu erschöpfenden Liebe. Und ich fange ganz bewusst so an, weil ab jetzt wird's ernst. Die Wohnung 1 und 2 war so ein bisschen Aufwärmen und Vorbereitung, aber jetzt geht's wirklich ins Eingemachte. Das ist die letzte Wohnung, wo wir noch etwas aktiv tun können. Und viele Christen, die wirklich eine Beziehung zu Jesus haben, sind auch in dieser dritten Wohnung. Also Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich gehe mal davon aus, dass fast alle von Ihnen in der dritten Wohnung sein werden. Und zwar gibt es da 2 Kriterien, ob Sie in der dritten Wohnung sind. Das erste Kriterium ist, haben Sie Ihr Leben Jesus und oder Maria übergeben? Also haben Sie irgendwann mal im Herzen oder öffentlich gesagt, dass Sie ganz mit Gott Ihr Leben leben wollen, dass sie sich niemand Besseren vorstellen können, als mit Jesus durch ihr Leben zu gehen, weil Jesus sie an der Hand nimmt und Jesus ist der, der am besten weiß, was für sie gut ist. Und das zweite Kriterium ist, ob sie sich jemals auch ernsthaft gefragt haben, Jesus, was ist dein Wille? Ich möchte nur deinen Willen tun. Ich habe Sehnsucht danach, ganz den Willen Gottes zu tun. Also diese beiden Kriterien, den Willen Gottes erflehen, den Willen Gottes suchen mit ganzem Herzen und Jesus lieben mit ganzem Herzen, so wie es im Deuteronomium 5 eben heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzer Seele, mit all deinem Denken, mit deinem ganzen Vermögen, mit all deiner Kraft. Das ist die Basis, das ist quasi das Tor, dass wir in die dritte Wohnung hineinkommen. Wenn Sie sich erinnern können, bei den letzten beiden Wohnungen, ganz kurz zur Wiederholung, war ja die erste Wohnung so, dass wir noch sehr viel anfanghafte Freude mitgebracht haben, aber auch sehr viel weltliches Getier, das an uns noch gehangen ist und wo es schon ganz schön mühsam war, in diese erste Wohnung reinzukommen und wo viele Ablenkungen und viele Versuchungen unterschiedlichster Art einfach da sind. Und in der zweiten Wohnung sind schon weniger Versuchungen und Angriffe, also weniger Tiere mit hineingeschleppt in diese Wohnung. Aber trotzdem sagt die heilige Therese von Avila, es ist unmöglich, dass man nicht ab und zu von diesem Getier gebissen wird. In der dritten Wohnung ist es schon anders. Da haben wir uns eigentlich schon ziemlich entledigt von allen Tieren. Die meisten Versuchungen und Angriffe sind in der zweiten Wohnung geblieben und wir schauen jetzt ganz auf Jesus. Es ist die höchste innere Wohnung, die wir mit eigener Kraft erreichen können. Alle weiteren Wohnungen sind dann nur noch rein durch die Gnade Gottes möglich. Da zieht er uns in die nächste Wohnung und trotzdem ist es aber nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, also gut, die dritte Wohnung, das war es jetzt, ja. Gott schenkt nicht mehr, ganz im Gegenteil. Die dritte Wohnung ist der Startpunkt, dass wir dann quasi abheben. Es ist wie wenn wir an einer Felsklippe sind und wir sind gute Paragleiter und haben gelernt, wie man das macht, wie man eben Anlauf nimmt und dann startet und dann abhebt und dann sich mit dem Aufwind in die Lüfte hebt und einen wunderbaren Blick hat über die Landschaft und sich noch höher tragen lässt als der Startpunkt. Es ist natürlich nicht ungefährlich, mit dem Paragleitschirm zu fliegen, aber wenn man es beherrscht, ist es ein großartiges, eine großartige Erfahrung, so über den Lüften zu schweben, ganz leicht und dann auch sicher wieder zu landen. Aber dieses Bild kann man gut hernehmen. Noch können wir selbst laufen, noch können wir selbst den Berg erklimmen, aber ab der vierten Wohnung fliegen wir dann mit einem Gleitschirm, der uns in die Lüfte trägt, wo der Wind mitmacht, wo wir natürlich auch den Wind kennen müssen, aber wo wir ohne Wind gar nichts mehr vermögen. Jetzt verlassen wir uns in der dritten Wohnung noch auf die Kraft unserer Füße. Wir erklimmen den Berg mit eigener Kraft, mit Geschicklichkeit, mit Ausdauer, mit Zähigkeit und wir fliegen noch nicht. Wir sind noch fest am Boden und heute werden wir uns noch mit den Dingen beschäftigen, die wir selbst auch noch erreichen können. Und das ist sehr wichtig und das ist sehr viel und ist auch sehr notwendig, weil in dieser dritten Wohnung, die eine entscheidende Wohnung ist, geht es wirklich darum, um diese zweite Hinkehr zu Jesus oder in der Begrifflichkeit der charismatischen Erneuerung, wie ich eh schon in den letzten Sendungen erwähnt habe, um eben die zweite Umkehr. Und diese zweite Umkehr bedarf einer Abkehr von den irdischen Dingen. Das heißt jetzt nicht, dass alle ins Kloster eintreten müssen, sondern das heißt, dass ich versuche, alles im Blick Gottes zu sehen. Dass es mir einfach total wichtig ist, Jesus tagtäglich an meiner Seite zu haben. Dass ich mit Jesus aufstehe, dass ich mit Jesus durch den Tag gehe, dass ich mit Jesus schlafen gehe und dass ich Jesus quasi auch bei mir in der Nacht haben möchte. Also es gibt eigentlich keine Zeit mehr, wo ich nicht mit Jesus verbunden sein mag. Und ich glaube, diese Beschreibung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie das hören, merken Sie schon, dass Sie ziemlich sicher in der dritten Wohnung sind. Weil jemand, der so viel Radio Maria hört, der mitbetet von der Früh weg, von 6 Uhr früh mit dem Rosenkranz und sich durchtragen lässt, die Messe in Radio Maria hört und einfach immer wieder auch Radio Maria einschaltet, weil es einem ein persönliches Bedürfnis ist. Derjenige ist jedenfalls schon in der dritten Wohnung. Und was ist noch ein weiteres Kriterium, dass man in der dritten Wohnung ist? Es ist die Abkehr von der Sünde. Es ist die Schärfung des Gewissens. Und also man wird regelmäßiger beichten gehen. Es wird einem einfach ein Anliegen sein. Man reift auch psychisch so weit, dass es einem ein Anliegen ist, nicht nur ein guter Mensch zu sein, sondern man spürt, dass es wichtig ist, die Dinge mit Liebe zu tun. Nicht nur sie gut zu tun und nicht nur sie in Ordnung zu tun und so nach dem Motto, ich bringe eh niemand um, sondern man möchte auf den Weg der Heiligkeit gehen. In der dritten Wohnung wird einem erst so richtig klar, ja, ich möchte heilig werden. Für jemanden in der ersten und zweiten Wohnung ist es noch so weit weg und außerhalb der Burg, die verlachen einem, wenn man sagt, ich möchte heilig werden. Ja. Die verstehen das auch außerhalb der Burg nicht, weil die haben gar kein Gespür, was es heißt, Sehnsucht nach Gott zu haben. Und heilig werden zu wollen, heißt ja nichts anderes, als ganz in der Nähe Gottes sein wollen. Warum? Weil es bei Jesus am schönsten ist. Und wieder, ich möchte es nochmal betonen, das heißt nicht, dass ich jetzt deshalb in einen Orden eintreten muss oder Priester werden muss, um ganz in der Nähe Gottes zu sein. Natürlich ist es auch ein hervorragender, bevorzugter Weg. Aber ich kann genauso, und ich betone noch einmal, genauso heilig werden, mitten in der Welt, mitten in einer Familie mit Kindern und mit einem Ehemann oder mit einer Ehefrau, wo es nicht ganz leicht ist, wo es Konflikte gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo ich Alltagsdinge zu bewältigen habe, wo ich noch voll in der Welt bin, aber nicht von der Welt. Wo ich auch in einer Bescheidenheit, in einer Einfachheit einfach mein Leben lebe und nicht so wie viele andere dem Reichtum nachrenne oder der Karriere nachrenne oder dem Geld nachrenne oder andere Werte, denen der Kirche vorziehe. Und weil wir heute den heiligen Papst Johannes Paul II. Feiern als Gedenktag, er war sicher einer, der in der 7. Wohnung war, aber er hat so gut den Menschen vermitteln können, dass sie doch mindestens in die 3. Wohnung kommen sollen. Er hat mit seinen Worten, mit seinem ganzen Sein, mit seinen vielen Reisen, mit seinen vielen Ideen, mit seinen vielen Initiativen, auch politisch genialen Initiativen, lebendig vermittelt, dass es weit mehr gibt als das Irdische. Und hat dadurch Millionen Menschen aufgerichtet. Also er war sicher in der 7. Wohnung, auch schon am Beginn des Pontifikats, aber er hat die Leute hineingelockt, eingeladen, in die innere Burg reinzugehen. Auf viele, viele, viele verschiedene Art und Weisen. Und hat er unglaublich viele verschiedene Menschen angesprochen. Nicht umsonst spricht man ja auch bei der Jugend von der Generation Johannes Paul II., ne, die geprägt wurden von Papst Johannes Paul. Weil es auch eine, er hat die Sehnsucht erwecken können, verbunden mit der Freude, mit der Natürlichkeit, mit der Bescheidenheit, mit der Normalität des Alltags. Und in dieser 3. Wohnung, wenn man in dieser 3. Wohnung ist, spürt man und weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Man schreitet voran, man hat schon 2 Wohnungen hinter sich gelassen und weiß, es ist gar nicht mehr so weit bis zum Ziel, bis zum innersten Palast der 7. Wohnung. Und jetzt möchte ich noch was ganz Entscheidendes sagen, bevor wieder einige Takte Musik uns zum Nachdenken anregen sollen. Crialou, ein Karmelit aus Frankreich, der ein Doppelkloster gegründet hat in Benasque und ein hervorragendes Buch geschrieben hat, Ich will Gott sehen, das auch auf Deutsch sehr gut übersetzt erschienen ist, schreibt, dass es ein Jammer ist, dass die meisten sehr guten Christen, auch die meisten Priester, die meisten Bischöfe, also sprich alle, egal ob katholisch, freikirchlich, evangelisch, orthodox, also quer durch, die meisten Christen auf der ganzen Welt bleiben in der 3. Wohnung stehen und sind nicht mehr bereit, weiterzugehen. Wagen es nicht, den mystischen Weg zu beschreiten. Warum? Das würde ich dann nach einigen Takten Musik sagen. Und fragen Sie sich, bin ich stehen geblieben oder habe ich mich weiter vorgetraut? Ja? Soweit ich mich halt vortrauen kann. Mit eigener Kraft.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebensbilder. Sie hören heute den dritten Teil der Sendereihe über die innere Burg der heiligen Therese von Avila mit Dr. Reinhard Bichler. Heute zur dritten Wohnung.
Ja, Therese schreibt in der dritten, also im Kapitel über die dritte Wohnung: Alle Ratschläge, die ich euch in diesem Buch gegeben habe, verfolgen nur das eine Ziel, euch so weit zu bringen, dass ihr euch dem Schöpfer restlos, das heißt ohne Reste, anheimstellt, ihm euren Willen unterstellt und euch von den Geschöpfen loslöst. Also Sie sehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist das Ziel, warum die heilige Therese dieses Buch geschrieben hat, weil wer bis zur dritten Wohnung kommt, ist bereit, weiter zu fliegen. Also kommt eigentlich bis auf den Gipfel des Berges mit eigener Kraft. Und jetzt geht es darum, verbleibe ich am Gipfel oder bin ich bereit zu fliegen? Und Sie sehen, wenn Sie Wanderer anschauen, wie viele Menschen auf einen Berg steigen, aber wie wenige dann Paragliden. Also ich selbst bin auch kein Paragleiter, ich weiß auch gar nicht, wie das geht, aber das Bild, denke ich, ist trotzdem ein gutes. Ich werde jetzt auch nicht zum Paragliden anfangen, aber es geht trotzdem darum, ist der Berggipfel schon das Ziel oder geht es eigentlich noch um mehr? Und viele in der dritten Wohnung haben als Ziel nur den Berggipfel und gehen dann nachher wieder runter oder bleiben oben. Auf jeden Fall geht es nicht weiter. Und das Ziel wäre aber eben von Gott her sehr wohl noch weiterzugehen. Nicht am irdischen Gipfel stehen zu bleiben, sondern die himmlischen Gipfel zu erklimmen und die überirdischen Erfahrungen auch noch sich von Gott schenken zu lassen. Die mystischen Erfahrungen. Aber von denen werde ich dann mehr in den nächsten Sendungen sprechen. Immerhin mehr Sendungen als die ersten drei. Es sind drei Wohnungen, die ich aktiv beschreiten kann und immerhin vier Wohnungen, die ich nicht mehr aktiv beschreiten kann. Und dazwischen gibt es noch die zwei Nächte. Ich werde heute noch über die erste Nacht sprechen, aber zuerst würde ich gerne noch die Gebetsweise, die in der dritten Wohnung dann vorherrschend ist, noch näher erläutern. Sie wissen, in der ersten Wohnung war das mündliche Gebet, in der zweiten Wohnung das betrachtende Gebet und jetzt in der dritten Wohnung gibt es zwei Arten von Gebeten, nämlich zuerst mal das Gebet der Einfachheit. Das Gebet der Einfachheit bedeutet, weil ich jetzt schon wirklich geübt bin im mündlichen Gebet, im liturgischen Gebet, auch schon zunehmend viel Zeit im Gespräch mit Gott verbracht habe. Therese von Avila sagte, das Gebet ist wie ein vertrautes Gespräch mit einem ganz guten Freund. Und dieses Vertrauen ist schon sehr gewachsen und ich habe viel betrachtet von Jesus, kenne die Bibel jetzt schon deutlich besser. Die Bibel ist mein lieber Begleiter und ich höre täglich die Schriftlesungen in der Messe, sei es jetzt über Radio Maria schon um 6.45 Uhr oder dann eben in der Messe nochmal oder ich lese es selber, weil ich eben einen Schott habe oder ein Direktorium, ein Lesungsheft, das man sich ja vielfältig beschaffen kann oder ich schaue es mir täglich im Internet an, über die erzabtei-beuron.de zum Beispiel, ist sehr schön mit den Tageslesungen und mit den Tagesgebeten. Also es gibt viele Möglichkeiten, um mit dem Wort Gottes täglich zu gehen. Und jetzt komme ich eben in eine tiefere Stufe hinein. Gott führt mich in das Gebet der Einfachheit. Der Pfarrer von Aas hat ja seine Gläubigen, seine Pfarrgemeinde ganz tief ins Gebet hineingeführt. Und er hat einmal einen Mann in der Kirchenbank sitzen gesehen und da der Pfarrer von Aas so ein direkter, tiefer Mensch war, hat ihn einfach angesprochen, guter Mann, was beten Sie eigentlich? Und er hat, dieser Mann, der viele Stunden auch in der Woche in der Kirchenbank einfach gesessen ist, schweigend, hat gesagt, Gott gibt mir ein Zeichen und ich gebe ihm ein Zeichen. Und das genügt uns beide. Das heißt, Gott ist da und ich bin da und das genügt uns beiden. Das Gebet der Einfachheit führt uns tiefer in ein Sein als in ein Tun. Es ist, ich bin einfach vor Gott. Und es ist nicht so sehr, es ist schon auch Gefühl natürlich, aber es ist auch eine Entscheidung und es ist auch eine Haltung. Sobald ich ins Gebet eintrete, werde ich weniger Worte machen. Es wird ruhiger, mein Gebet, und ich bin mehr, ich fühle mich einfach wohl in Gottes Nähe und wir sind wie zwei Liebende, die sich nicht mehr viel sagen müssen, weil sie wissen, dass sie sich lieben. Und das ist eigentlich der Start, um tiefer hineinzugehen in eine mystische Erfahrung. Deshalb ist in der dritten Wohnung das Gebet der Einfachheit entscheidend und Sie alle, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, werden aufgrund der Lebensübergabe auch tiefer hineingeführt werden in dieses Gebet des liebenden Menschen. Was ist in diesem Gebet der Einfachheit so hilfreich? Es macht bescheiden, es beruhigt und es ist bereits eine erste Möglichkeit, tiefer hineinzuwachsen in eine erworbene Beschauung. Diese erworbene Beschauung fängt ganz leise an, das ist gar nicht auffällig. Am Anfang beginnen wir mündlich zu beten, wir beginnen betrachtend zu beten, es gibt kleine innere Anregungen, es gibt kleine Erkenntnisse bei der Betrachtung, die Bibel spricht uns an, ein Gebet spricht uns an, die Messe spricht uns an. Es sind keine großen Gefühle da, aber tief innen, oft darunterliegend, vielleicht auch nur sekundenweise, wenn ich kurz innehalte, dann kündigt sich so eine tiefe Stille, eine tiefe Ruhe, ein tiefer Frieden an oder ein tiefes inneres Berührtsein von einem Wort oder von einer Situation, die ich nicht machen kann. Also das ist eine erworbene Beschauung, das heißt, wir sind ja wieder am Kipppunkt zwischen dem, was ich noch aktiv tun kann und was mir Gott schon schenkt. Weil das Beschauliche gibt, die Beschauung ist eine Übersetzung von der Mystik, das kann ich aktiv selbst nicht mehr tun. Aber Gott führt mich so hinein. Und deshalb ist das Gebet der Einfachheit eine erste ansatzhafte, eben wie es die Kirche eben nennt, erworbene Beschauung, wo ich mich einüben kann in das Gebet, das eigentlich mehr loslassen ist und mehr geschehen lassen als selber aktives Beten. Das heißt, Gott zwingt da gar nichts auf, er bietet es an und wenn ich feinsinnig bin, wenn ich Zeit mehr nehme dafür, auf die feinen Anregungen des Heiligen Geistes zu hören, dann führt mich der Geist Gottes ganz woanders hin. Das heißt, ich fange an mit dem mündlichen Gebet, komme über die Betrachtung hin zum affektiven Gebet. Zum affektiven Gebet sage ich gleich noch was. Und dann komme ich ins Gebet der Einfachheit und dann eben in die erworbene Beschauung. Sie sehen, es sind jetzt eigentlich 5 Stufen. Deshalb muss ich dazu noch was sagen. Der Übergang von der zweiten zur dritten Wohnung habe ich das letzte Mal schon kurz angedeutet, aber noch nicht jetzt ausführlich ausgeführt. Ist ja das affektive Gebet. Und das ist auch am Anfang der dritten Wohnung. Eigentlich noch vor der Lebensübergabe oder im Zug der Lebensübergabe. Das heißt, Jesus berührt mein Herz so tief, und das ist aber jetzt nicht sind jetzt nicht die großen Gefühle, die großen Verliebtheitsgefühle, sondern es ist schon mehr Liebe. In der ersten Wohnung habe ich gesagt, sind wir voll verliebt und himmelhoch jauchzend und voller Begeisterung. Und in der dritten Wohnung ist es einfach tiefe Liebe, die schon eine Entscheidung ist. Ja? Den will ich heiraten. Die will ich ein Leben lang als meine Frau haben. Es gibt nichts Schöneres, als mit diesem Menschen verheiratet zu sein. Und genauso gilt es für den geistlichen Prozess. Und da kann ich eben noch einmal verheiratet oder Single sein. Es geht um diese tiefe innere Bewusstheit. Ich bin berührt in der Mitte meiner Person. Ich bin angesprochen von Gott. Ich bin betroffen, aber nicht getroffen. Ich kann es genießen im guten Sinn. Ich kann es ruhen lassen. Die Seele schwingt mit, ist in einer Dankbarkeit, in einer tiefen Haltung der Dankbarkeit, in einem auch ein Lobpreis ohne viele Worte. Es ist ein tiefer Lobpreis, kein lauter Lobpreis in der ersten und zweiten Wohnung. Ich werde hineingeführt in eine auch ein Glücksgefühl, das aber nicht so sehr Gefühl ist, sondern mehr in ein Glücklichsein, in einen Zustand. Also gegenüber der Betrachtung in der zweiten Wohnung werden die Affekte, also die Gefühlsregungen, tiefer, leiser und eben nicht lauter. Die werden nicht emphatischer, sondern sie werden innerlicher. Ich werde öfter ausdrücken, Jesus, ich liebe dich. Jesus, du in mir, ich bin so glücklich, dass du da bist. Ich will nur das Wort Jesus aussprechen. Und da sehen Sie schon wieder, dann komme ich eben vom mündlichen Gebet, in dem ich Jesus ausspreche, zum betrachtenden Gebet. Wer war Jesus hier auf der Erde? Wer ist Jesus jetzt im Himmel? Zum affektiven Gebet, wo mich das Wort Jesus berührt. Und dann führt mich das affektive Gebet in das Gebet der Einfachheit, wo ich nur noch still werde und nur noch das Wort Jesus ausspreche und ganz in Jesus mich geborgen erlebe. Und dann kommt die erworbene Beschauung, wo ich merke, Jesus ist mehr, als ich es bisher betrachten konnte. Und trotzdem bleibt es noch mein eigener Gedanke, trotzdem ist es jetzt noch nicht so, dass ich quasi abhebe vom Boden. Ich hüpfe vielleicht ein bisschen, ich fühle mich leicht, ich bin konzentriert auf das Kernwort Jesus oder auf ich spüre die Liebe, ich spüre die Nähe von Jesus, ich bin erfüllt von seiner Gegenwart, aber es ist noch mein Zutun, ja? Es ist noch viel mein Zutun und Gott tut auch schon einiges, aber noch nicht so viel wie in den höheren Wohnungen. Oder eben affektives Gebet ist auch so ein zentraler Gedanke, wie zum Beispiel Jesus, und dann sind es viele Facetten. Jesus auf der Erde, Jesus am Kreuz, Jesus Auferstehung, Jesus Himmelfahrt, Jesus im Himmel, Jesus, wenn er wiederkommt, ja? Oder vorher noch Jesus als Kind, als Zwölfjähriger, als Baby in der Krippe. Und all diese unterschiedlichen Facetten führen mich tiefer in einen Schritt der Liebe und in einen Akt der Hingabe und in einen Akt des Glaubens. Ja? Also Kriolu spricht immer eben von diesen Akte vor, also diesen Akte des Glaubens, die mich tiefer in das Herz Gottes hineinbringen, weil ich selber Glaubensakte setze. Das ist mein Verdienst, meine Kraft, mein Wille, meine Entscheidung. Und Sie wissen ja, dass der Wille und die Freiheit, meinen Willen zu gebrauchen, mich Gott am ähnlichsten macht. Er hat unglaubliche Hochachtung vor meinem Willen. Wenn ich nicht will, wird Gott ein Leben lang bis zu meinem letzten Atemzug auf mich warten. Und wenn ich aber will, kann er jetzt schon auf Erden an mir ganz, ganz viel handeln. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum affektiven Gebet, bevor ich mich freue, wenn Sie anrufen und Fragen stellen, tiefer führen, eigene Erfahrungen einbringen. Die Entwicklung beim affektiven Gebet ist, dass es eben nicht mehr Gefühle gibt, sondern eigentlich weniger Gefühle, aber diese Gefühle werden tiefer. Es wird mit der Zeit ruhiger und es bleiben einige wenige zentrale Wahrnehmungen, zum Beispiel Ehrfurcht. Ehrfurcht ist immer der Schlüssel zu jedem Geheimnis Gottes. Ohne Ehrfurcht komme ich nicht tiefer. Ohne Dankbarkeit komme ich auch nicht tiefer. Reue ist auch eine tiefe affektive Regung, gell, die mich tiefer führt. Aber nicht Reue, dass ich mich jetzt geißel und mich kaputt mache, sondern die Reue soll immer dann wieder in die Barmherzigkeit und in die Freude führen, dass Jesus mich schon erlöst hat. Das wird eine Gefahr, was die Teresa auch in der dritten Wohnung auch beschreibt, dass ich dann frömmlerisch werde, dass ich eng werde, dass ich glaube, ich kann mich jetzt selbst heilig machen. Ja? Ich spreche da auch immer von einem Sieb, unser Gewissen ist wie ein Sieb und ich kann meine, ich, Ich kann die Maschen quasi von diesem Sieb kann ich ganz, ganz eng machen oder ganz, ganz weit. Und wenn Sie sich jetzt so bildlich vorstellen, Sie geben Ihnen ein Nudelsieb mit viel zu engen Maschen die Nudeln mit dem Nudelwasser rein, ja, dann bleibt das Nudelwasser stehen und rinnt nicht ab, weil es zu eng ist. Und damit kriegen Sie die Nudeln nicht trocken vom Wasser. Und wenn Sie ein viel zu grobes Sieb nehmen mit Riesenlöchern, na, dann rutschen die Nudeln durch und das Wasser ist natürlich auch weg, aber die Nudeln sind dann in der Abwasch. Das heißt, das Sieb ist zu groß. Und jetzt geht es darum, die richtige Größe dieses Siebes zu finden. Nicht zu eng, nicht zu ängstlich, nicht zu frömmlerisch, nicht zu bigott, nicht zu scheinheilig dann auch, hart gesagt, aber auch nicht zu lässig, zu oberflächlich, zu selbstsicher, auf du und du mit Gott, ja, weil jetzt bin ich schon in der dritten Wohnung, jetzt weiß ich, wie er tickt, ja, also das ist dann schon abwertend und abschätzig. Das ist dann schon wieder nicht mehr richtig und ich verfehle den Weg dadurch. Ja, ich freue mich auf Ihre Anrufe und wenn nicht, mache ich natürlich dann auch gerne wieder weiter mit einigen Gedanken, aber ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen.
Ja, und dazu darf ich Ihnen die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durchgeben. Sie lautet 01 710 6016 01 710 6016 und außerhalb Österreichs erreichen Sie uns mit der Vorwahl 0043 1 710 6016. Die Leitungen hier im Wiener Sendestudio sind nun frei für Ihren Anruf. Erste Anruferin ist bereits in der Leitung, die Frau Maria aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe das letzte Mal, wie Sie da waren, der Teil 2, habe ich leider nur die restlichen Sätze gehört. Und heute, ja, die
Ingrid... Man kann es nachhören, gell? Über die Radiothek.
Ach so, nein, ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Was ist, wenn ein Mensch zum Beispiel psychisch nicht hundertprozentig sattelfest ist und Richtung Krankheit schlendert und er hört so etwas?
Man hat ja, schon nein, so nein ist sogar möglich. Ist sogar möglich. Auch psychisch Kranke können einen Weg durch die sieben Wohnungen geführt werden. Therese von Lisieux zum Beispiel war ja psychisch auch sehr belastet, Depressionen und so weiter, ja. Und die war auf jeden Fall in der siebten Wohnung, ja. Also Gott geht ja mit jedem einen einmaligen Weg und wenn jetzt der eine oder andere Hörerin oder Hörer Dinge nicht versteht, kann man ja nachfragen, aber grundsätzlich sind das Dinge, die für jeden Menschen gelten. Also und auch Krialou schreibt auch ganz bewusst, das gilt auch zum Beispiel für psychotische Menschen, also die Wahnvorstellungen haben, ist das auch möglich, weil Gott führt auch durch die Wahnvorstellungen hindurch einen wunderbaren Weg.
Aha. Ja, weil ich habe das erste Mal eben durch Radio Maria gehört, man kommt ja mit sowas ja mit der normalen Bevölkerung nicht in Kontakt.
Haben Sie recht.
Also mir reicht schon, wenn ich jeden Tag einmal in die Kirchen gehe und mehr. Ich habe nicht mehr Fassungsvermögen. Also ich verstehe es nicht. Entweder ist mein Intellekt zu wenig IQ oder keine Ahnung.
Es ist ja, so wenn für Sie mich, jeden Tag in die Kirche gehen schon, ja?
Ja, es ist so für mich überdrüber.
Ja, das ist ja eh schon viel. Das ist eh schon sehr viel. Und dann haben Sie alles getan, was Sie selber aktiv tun können, ja? Und den Rest macht Gott. Also dann lade ich Sie ein, die nächsten Wohnungen sich anzuhören, 4 bis 7. Dann sehen Sie, was Gott tut. Auch mit jemand, der sagt, ja, mein Fassungsvermögen ist voll. Die Therese von Avila hat ja auch gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie Gott in den höheren Wohnungen ist, hätte ich mich nicht drum gerissen. Das ist ja kaum zum Aushalten, wie stark das ist. Aber gleichzeitig spüre ich auch, dass es gut ist, dass er mich dorthin geführt hat und weiterführt. Mhm. Was wir jetzt tun, ist das Aktive. Ja? Sie gehen aktiv in die Kirche, sie entscheiden sich, in die Kirche zu gehen und mehr sagen sie, schaffe ich nicht. Ja? Aber das ist schon alles. Das ist ja schon die Hingabe. Sie sind schon auf dem Berggipfel angekommen. Und den Rest lassen wir dann Gott tun. Ja, aber davon erst in den nächsten Sendungen.
Ich verstehe so manches nicht, wie Menschen so viele Worte einfallen können auf diesem Gebiet oder überhaupt im katholisch-religiösen.
Ja, vielleicht sind sie schon viel weiter und sind schon so im Gebet der Einfachheit, dass sie schon nur noch ganz wenige Worte machen. Dann haben sie es innerlich, aber können es gar nicht mehr ausdrücken.
Puh, naja, okay.
Also alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Wiederhören.
Ja, an dieser Stelle gebe ich noch einmal die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durch. Vielleicht haben auch Sie eine Frage oder auch einen Beitrag zum Gehörten. 01 710 6016 ist die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio. Ja, gerne können Sie sich jederzeit in dieser Sendung einbringen. Wir nützen aber die Sendezeit, um uns weiter voranzutasten in der inneren Burg der Teresa von Avila. Und ich übergebe Ihnen wieder das Wort, Dr. Reinhard Bichler.
Ja, danke. Also ich bin sehr dankbar für den Anruf zuerst von der Frau Maria, weil wahrscheinlich geht es mehreren so, die sich denken, puh, das ist nichts für mich. Ja? Und das ist genau das, worum es mir geht, warum ich auch diese Sendung auch halte. Sonst halte ich ja viel mehr psychotherapeutische Sendungen, konkrete Lebenshilfe im Alltag. Aber das ist auch konkrete Lebenshilfe im Alltag, weil was gibt es Wichtigeres, als wie, dass wir durch unser Leben mit Gott gehen. Und da gibt es eben von der Erfahrung, nicht nur für klausurierte Ordensschwestern im Karmel oder bei den Bethlehemschwestern oder Leute, die sonst sich freiwillig hinter die Klostermauern zurückziehen, sondern für den Menschen in der Welt genauso eine unglaubliche Bereicherung des Lebens, des Alltagslebens. Man kann als Mutter mit Kindern genauso mystische Gebetserfahrung haben, ohne zu spinnen.
An dieser Stelle? Genau, möchte ich unterbrechen, weil es ist schon wieder die nächste Hörerin in der Leitung, die Frau Brigitte aus Niederösterreich. Grüß Gott, Frau Brigitte.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar, zu welcher Stufe gehört dann das Jesusgebet?
Ja, das ist schon die dritte Stufe und darüber hinaus. Also der Rosenkranz, ja, oder das Jesusgebet oder das Vaterunser, kann ich in allen Wohnungen von 1 bis 7 beten. Mhm. Aber ich werde immer tiefer hineinkommen und am Anfang bete ich das Jesusgebet mit den Gedanken und denke mir, was war da mit dem blinden Bartimäus und was hat der wollen, und das ist dann schon betrachtendes Gebet. Und beim Gebet der Einfachheit bin ich dann nur noch beim Wort Jesus. Und dann fängt eben in der Stufe 4 bis 7, wird dann dieses Wort derartig reichhaltig und kriegt eine derartige Kraft, dass dann viele, viele Menschen durch dieses Wort, durch mein Gebet dann zum Beispiel zum Glauben finden.
Mhm. Also, wenn ich so mal auf meine Stufe angekommen bin, kann ich nur mehr Gott bitten, dass er mich weiterführt.
Ne? Ganz genau. Genau. Und er führt sie weiter. Er sehnt sich danach, alle weiterzuführen. Der wartet nicht ab in seinem Himmel hinter der Wolke 7 und schaut sich an, wie wir Menschen uns abmühen, sondern er kommt uns entgegen. Er ist selbst Mensch geworden, um uns weiterzuführen.
Ja, und wenn man gerade recht viele Schwierigkeiten durchmacht, beschleunigt das den Weg oder hemmt es ihn?
Das beschleunigt den Weg. Also Leid beschleunigt den Weg immer. Entweder wenn man das Leid betrachtet von Jesus, das beschleunigt, zum Beispiel die Brigittengebete, wo man so viel das Leiden Jesu betrachtet, beschleunigt den Weg enorm. Ja? Oft sogar zu schnell. Man fährt wie in einem zu schnellen Auto. Ja? Muss man dann wieder bremsen. Oder wenn man ein persönliches Leid hat, dass man auch Gott aufopfert, dann wird es ein sinnvolles Teilhabe am Erlösungsleiden Jesu. Wenn ich das Leiden, das ich erlebe, nicht aufopfer und nicht dem einen Sinn gebe, dann ist es sinnloses Leid, dann bringt es überhaupt nichts, dann tut es mir nur weh. Dann ärgere ich mich nur, dass ich mich verletzt habe, dass ich krank bin oder sonst was. Und deshalb ist es so wichtig für uns Christen, dass wir allem einen tiefen Sinn im Erlösungsgeschehen Jesu Christi geben. Wir sind der Teil am Erlösungsgeschehen Jesu Christi. Aber das verstehe ich dann erst in den höheren Wohnungen. In den ersten Wohnungen denke ich mir, na, so ärgerlich, jetzt bin ich krank und was soll der Blödsinn und das hält mich auf. Ja? Jetzt kann ich nicht auf den Berg raufsteigen, weil jetzt bin ich müde und schwitze und bin zu schwach. Ja? Aber später beflügelt mich das Leiden sogar, dass ich noch tiefer hin zu Jesus komme, weil ich noch tiefer sinnvoll erlebe, was Gott dadurch tut.
Ja, ich kriege immer Angst, wenn es mir gesundheitlich schlecht geht, dann habe ich schon Angst, jetzt werde ich bald sterben. Und dass ich das aufopfere, das habe ich eigentlich noch nicht.
Na, bitte machen Sie das. Werfen Sie die ganzen Ängste und das ganze Leid und die ganze Angst vom Sterben, werfen Sie in das Herz Jesu und sagen Sie, Jesus, du sollst es jetzt verwenden für die Bekehrung der Welt, für die Flüchtlinge, für die ganzen Krisenherde in der Welt, ja, für meine Enkeln, für meinen, ich weiß nicht was, für meinen Nachbarn und so weiter. Ja. Und dann werden Sie auch wirklich erleben, was sich da tut. Sie werden es viel leichter haben. Und rundherum werden die Leute Gnaden geschenkt bekommen.
Nein, ich weiß.
Probieren Sie es aus und dann rufen wir uns bei der nächsten Wohnung wieder an.
Ja.
Alles Gute.
Dankeschön. Ja.
Wiederhören.
Ja, jetzt ist in der Leitung die Frau Elisabeth aus Wien 13. Aha, sie hat jetzt schon aufgelegt, aber vielleicht ruft sie nochmal an. Ja, aber ich übergebe Ihnen wieder das Wort.
Danke. Ja, also was mir noch wichtig ist, ist jetzt, dass ich noch Ihnen etwas über die Nacht des Sinnes sage. Ja, das ist nämlich jetzt notwendig, das jetzt zu sagen, weil ab der zweiten, aber sicher ab der dritten Wohnung bis zur fünften Wohnung circa, kann parallel zu den Wohnungen die Nacht des Sinnes anfangen. Und später gibt es dann nochmal die Nacht des Geistes, die sage ich dann in einer höheren Wohnung. Aber das ist wichtig, dass Sie das jetzt schon wissen. Spätestens ab der dritten Wohnung gibt es Nächte.
Bevor Sie da jetzt beginnen mit der Nacht, jetzt ist die Frau Elisabeth in der Leitung.
Bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bichler. Danke vielmals einmal für diese interessanten Ausführungen. Ich habe leider die zwei ersten Teile nicht gehört, aber ich werde mir das nachhören. Ich habe jetzt eine Frage, also wenn es im dritten Stadium ist oder in der dritten Burg, ist das dann oft hilfreich, wenn man Menschen, die was immer aktiv sind und plötzlich trifft sie ein Leid oder so, dass sie dann gerade dadurch dann weiter in die nächste Burg kommen können? Oder ist das
also die nächste Wohnung. Also wenn,
nächste Wohnung.
Wenn ich es eben, wie ich zuerst gesagt habe bei der vorigen Hörerin, wenn ich diesem Leid oder dass ich plötzlich gebremst bin, einem Sinn gebe, ja, dann komme ich weiter. Wenn ich mich nur ärgere und nur aufstrampf und nur aggressiv und böse auf Gott und die Welt bin, ja, dann ist das Leiden sinnlos und dann wird es auch nicht erlösend, dann wird es auch nicht heilsam. Dann kann ich hoffentlich durch die Kunst der Ärzte und durch meine eigene Kraft wieder gesund zu werden, wieder gesund werden. Aber es bewirkt nicht das, was es bewirken könnte, wenn ich das Ganze mit den Augen mit den Augen Gottes sehen kann, ja, mit den Augen des Glaubens sehen kann. Und jetzt gibt es einen ungläubigen Menschen, der zum Beispiel noch außerhalb der Burg ist, die noch gar keine Wohnung von den sieben Wohnungen hineingegangen ist, ja, und der merkt jetzt, boah, er wird jetzt plötzlich krank, ja, dann kann die Krankheit ihn dazu führen, dass er in die Burg hineingeht, in die erste Wohnung mal reingeht, weil er merkt, da finde ich Trost, da finde ich Erleichterung, da finde ich Hoffnung. Viele Menschen werden ja durch die Krankheit oft gläubiger. erinnern sich an die Kindergebete, beten auf Vater Unser, fangen an zu bitten, ja, weil sie merken, oh je, jetzt hilft mir keiner mehr. Ja. Und dann kommen sie weiter. Aber wenn jemand schon ein gläubiger Christ ist und zum Beispiel in der dritten Wohnung ist und dann trifft ihn ein Leid, ja, ja, dann kann er das noch viel, viel mehr, also viel, viel stärker verwenden für die anderen. Das ist das Großartige. Ein Pater Pio oder ein Papst Johannes Paul II. Oder andere großartige Menschen, die Heilige sind, auch in unseren heutigen Tagen, gibt es viele, die in der siebten Wohnung sind, auch viele, die in der sechsten Wohnung sind. Wenn die für jemand beten, ne, dann spüren alle, das ist ein starkes Gebet. Na, warum? Weil der in einer höheren Wohnung ist. Und in einer höheren Wohnung ist Gott mehr angezogen und er hört die Bitten mehr. Also wenn ich noch außerhalb der Burg bin und hin und wieder ein Gebet aus der Ferne sage, das hört Gott auch, aber ich weiß ja noch gar nicht, wie ich tun soll, dass das Gebet so formuliert ist, dass es Erhörung findet, weil ich noch gar nicht weiß, in welcher Weise ich bitten soll. Deshalb muss der Geist eintreten für mich in den früheren Wohnungen und später noch viel mehr.
Ja, danke, weil ich habe gerade so das Gefühl, dass ich gerade so in einer Phase bin. Also ich habe jetzt eine Krankheit, ich bin 52 Jahre, eigentlich habe ich mich immer relativ gesund gefühlt, aber natürlich kleine Gebrechen. Und jetzt habe ich plötzlich eine Muskelerkrankung, die genetisch ist und halt die Muskel verschwinden, die Peripheren. Mhm. Und ich bin jetzt konfrontiert worden, dass ich arbeite selber als Krankenschwester, dass man dann mir sagt, na ja, also müssen sich jetzt was überlegen, weil so können sie nicht weiterarbeiten. Ich bin halt in ein paar manchen Sachen halt schon eingeschränkt und plötzlich merke ich, okay, jetzt ändert sich da was. Jetzt, ich bin nicht mehr die,
massiv,
die jetzt tut
massiv,
und macht, sondern jetzt ist scheinbar ein Rückzug angesagt. Ich meine, auch nicht vielleicht ist ganz gravierend, aber doch zumindest, ja. Genau.
Das ist ein ganz, ganz starker Anruf von Gott, dass er was Neues mit ihnen vorhat. Ja? Er straft sie nicht, dass sie jetzt eine Erkrankung kriegen, sondern er mutet ihnen das zu, weil er weiß, dass sie das in was Tiefes mit eigener Kraft verwandeln können und Gott tut das Seine dazu.
Ja, danke. Also ich glaube, das waren gerade die Worte, die ich jetzt so gebraucht habe. Danke.
Ja. Na, kaufen Sie sich das Buch, eben die Innere Burg und lesen Sie das. Und jetzt in den nächsten Wohnungen wird Ihnen das sicher auch noch eine Hilfe sein, wo Sie dann auch noch einige Antworten bekommen. Das sind in den nächsten Wochen, immer am Donnerstag sind die Sendungen weiter, ja?
Ja.
Sehr alles Gute für die nächsten Schritte, die nicht leicht sind, aber die Gott verklären will, die Gott mit Ihnen durchgehen will. Der lässt Sie da nicht hängen.
Ja, danke schön.
Ja. Alles Gute.
Danke für diese guten Worte. Danke. Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, ein paar Minuten Sendezeit haben wir jetzt noch zur Verfügung für die Nacht der Sinne.
Dann darf ich jetzt noch zu der Nacht der Sinne kommen. Also in dieser Phase, wo ich schon meistens in der dritten Wohnung bin, wo ich Gott liebe, wo ich eigentlich mein ganzes Leben schon auf Gott setzen möchte, wird dann meistens dann die Nacht anfangen. Spätestens in der dritten Wohnung fängt sie an, kann schon in der zweiten anfangen, dauert dann wahrscheinlich durch die vierte Wohnung hindurch bis zur fünften. Kann auch schon sein, dass sie schon in der vierten aus ist. Man spürt das auch, wann sie aus ist. Aber Sie müssen sich vorstellen, die Nacht hat immer drei Teile. Und zwar, es ist eine Abenddämmerung, wo eben dann das Licht immer weniger wird, bis es endgültig weg ist. Dann gibt es die Mitternacht, wo es stockfinster ist, wo auch kein Stern scheint und nichts scheint. Das sagen wir, ist eine sternlose Nacht, weil es halt der Himmel bedeckt ist. Also stockfinstere Nacht. Und dann gibt es endlich wieder das Morgenrot, also die Morgendämmerung. Und stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Tunnel hinein, der völlig ohne Beleuchtung ist. Ja? Also der Tunnel ist eine ebene Straße, aber Sie gehen in den Tunnel hinein und sehen, es wird immer finsterer, es wird immer finsterer. Was werden Sie machen? Sie werden die Wände als Orientierung nehmen und werden sich da entlang tasten oder Sie gehen auf allen Vieren, weil Sie nicht wissen, ob da irgendwo ein Loch ist. Es kann sein, dass es Hindernisse gibt im Tunnel, dass da auf einmal dass da Steinbrocken auf dem Weg liegen und sie stoßen sich an den Stein an und müssen um diesen Stein herumgehen und dann wieder weitergehen. Also sie sehen nichts. Auch ihre Augen können sich auch nicht an ein Licht gewöhnen, weil es nichts gibt. Und dann sind sie ganz, ganz, ganz hellhörig an das Morgengrauen. Ja? Auch wenn nur ein ganz, 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 ganz kleiner Lichtschimmer ist und die Ahnen dort hinten ist das Ende des Tunnels, ja, ist noch weit weg, aber da gibt es einen kleinen Lichtschimmer, schöpfen sie unglaublich große Kraft und gehen mit großer Kraft durch. Und diese Nacht des, der Sinne ist parallel zu den Wohnungen. Das ist ein Geheimnis von Gott. Johannes von Kreuz hat das beschrieben und man kann die innere Burg nicht verstehen, wenn man nicht auch die Nächte versteht. Es sind Zusatzschwierigkeiten, die einem Gott gibt, aber das hat immer einen Sinn, um den Menschen vorzubereiten, dass er die nächsthöheren Wohnungen überhaupt aushält. Und da geht es jetzt darum, dass ich in dieser Nacht der Sinne von meinen Gefühlen und von meinen Erwartungen, von meinen fixen Vorstellungen und von meinem Ich so sehr befreit und gereinigt werde, sinnlich nur, also von den Seelenkräften, wenn Sie die zweite Wohnung noch einmal nachhören, da beschreibe ich die drei Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand, die werden gereinigt, die werden knallhart gereinigt in dieser Nacht. Warum? Weil ich brauche gereinigte Seelenkräfte, dass ich überhaupt die nächsten Wohnungen durchgehen kann, dass ich die fruchtbringend verwenden kann. Sonst bleibe ich eben in der dritten Wohnung stehen, weil Gott es nicht reinigen kann. Weil ich mich selber noch an meinem eigenen Gefühl orientieren will und festhalte, weil mein eigener Wille im Ernstfall mir doch am wichtigsten ist und weil mein eigener Intellekt, mein Verstand, mir im Zweifelsfall doch lieber ist, als wie mich auf Gott, auf ein Abenteuer einzulassen, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist wie der freie Fall, wo ich nicht weiß, ob der Paragleitschirm auch wirklich hält und das ist mir zu gefährlich und da verlasse ich mich lieber auf meine eigenen Sicherheiten. Und dann kann ich auch nicht fliegen, weil ich muss vertrauen, dass der Schirm hält, sonst stürze ich ja ab. Ich muss auch vertrauen, dass ich das statisch ausgeht und dass ich auch das gelernt habe und dass ich jetzt auch richtig fliegen können werde. Es gibt trotzdem immer ein Restrisiko, dass ich abstürze. Und wenn ich mich blöd benehme oder wenn ein furchtbar gefährlicher Wind ist oder eine Felswand auftaucht und ich das nicht übersehen habe, dann stürze ich ab. Das gibt's immer. Aber normalerweise wird mich der Schirm gut leiten und ich habe eine gute Einschulung bekommen, dass ich gut fliegen kann. Und so ist diese Nacht der Sinne die Reinigung von den drei Seelenkräften, Gefühl, Wille und Verstand, von den sinnlichen, wahrnehmbaren Dingen. Das, Sie sehen schon, das ganze Materialistische wird mir runtergeräumt. Ja? Das ganze Gefühlsmäßige, auf was ich mich vielleicht stützen kann von den Gefühlen, wird einfach mir weggenommen, wird in eine Trockenheit so weggeblasen, dass ich mir denke, ich hab's nicht mehr, ich spür's nicht mehr. Der Verstand wird weggenommen und der Wille wird knallhart gereinigt, dass er immer mehr auf Gott hin ausgerichtet ist. Und was heißt das jetzt für den Alltag? Ich wäre ärmer, ich wäre trockener und ich wäre hilfloser. Das sind nicht sehr nette Adjektive, ja, die aber notwendig sind, um die nächsten Wohnungen zu bestehen, um in der sechsten und siebten Wohnung dann die Überfülle zu bekommen. Weil die Nacht des Geistes ist am Ende der sechsten Wohnung aus, spätestens. Vielleicht schon in der Mitte der sechsten Wohnung oder am Anfang der sechsten Wohnung. Aber es kommt dann eben nach der Nacht des Sinn noch eine zweite Nacht, die ich aber dann erst nächstes Mal dann oder übernächstes Mal dann erst genauer besprechen möchte. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mit mir durch diese dritte Wohnung und die erste Nacht der Sinne gegangen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und beten wir füreinander, dass wir weiterkommen hin zu Jesus. Ich glaube, das ist unsere Berufung und ich darf Ihnen versichern, wir werden mit Überfülle beschenkt. Gott schenkt nicht kleinlich, sondern er schenkt immer alles, egal in welcher Wohnung oder in welcher Nacht wir auch sind. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht kannst du, Gabi, noch das nächste Datum ansagen von der nächsten Wohnung.
Genau, also das Datum ist heute in einer Woche, ebenfalls ein Donnerstag. Das Datum muss ich jetzt kurz nachschauen. Das ist, glaube ich, der 29. Oktober ist das nächste Mal. Also ganz einfach heute in einer Woche. Ja, vielen Dank für die heutige Sendung. Ja, wie immer können Sie natürlich diese Sendung nachhören, wenn Sie eine CD bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72, oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. Ab morgen finden Sie die Sendung auch auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden.